Blaulichthelden, der Feuerwehr-Podcast.
Diese Folge wird präsentiert von Raiffeisen Niederösterreich. Wir macht's möglich.
Servus, hallo und herzlich willkommen beim Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden. Ich bin Marcel Kilic und heute geht's um einen Wettkampf, der nur alle 4 Jahre stattfindet. Es geht um den 3. Bundeswasserwehr-Leistungsbewerb. Hier treffen sich die besten Zielfahrerinnen und die besten Zielenfahrer aus ganz Österreich und sie zeigen, wie spannend der Wasserdienst bei der Feuerwehr ist. Dieses Mal am Gelände der Steirischen Feuerwehr- und Zivilschutzschule in Lebring. 283 Zielenbesatzungen geben auf der Mur Vollgas. Und die schnellsten Feuerwehrmänner und die schnellste Feuerwehrfrau sind heute hier zu Gast bei Blaulichthelden. Von der Feuerwehr Krems an der Donau, Löschmeister Kerstin Wimmer, herzlich willkommen.
Ja, hallo.
Und auch bei mir ist von der Feuerwehr Erla, auch in Niederösterreich, Hauptfeuerwehrmann David Frank, herzlich willkommen.
Ja, freut mich, danke.
Dein Kamerad, der mit dir auf der Ziele steht, ist Verwaltungsmeister Manuel Meierhofer, auch aus der Feuerwehr Erla. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Hallo, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Ihr seid Teil der schnellsten Gruppen beim Bundeswasserwehrleistungsbewerb. David und Manuel, ihr habt im Zielen 2er Bronze und Silber die schnellste Zeit gefahren. Einmal 6 Minuten 38 und 64 Hundertstel im Bronze und in Silber waren das 6,38, 21. Und Kerstin, du bist die schnellste Frau im Zielen 1er Bewerb mit 7 Minuten 48, 13. Warum macht man das? Warum ist Wasserdienst für euch so wichtig? Geht es da um eine sportliche Leistung? Ist es ein Hobby oder steht sozusagen das höhere Ziel? Ja? Helfen im Einsatzfall, im Hochwasserfall im Vordergrund. Was ist eure Motivation?
Es ist einerseits natürlich das Sportliche, das mir Spaß macht. Also einerseits ist es ein gesunder Sport, glaube ich. Es ist irgendwie für den Körper sehr ausgleichender Sport. Man braucht Ausdauer, man braucht Kraft, man braucht irgendwo Koordination. Und es hat sich aber über die Jahre das Ziel dann auch verändert. Also früher war es sicher nur mehr der Wettkampfgedanke. Mittlerweile muss ich sagen, ist es doch auch ein Riesengrund, warum ich mitfahre, die Gemeinschaft, die man dann bei den Bewerben spürt und auch gerade in der eigenen Feuerwehr. Und das lockt dann doch an, auch gemeinsam Ziele zu erreichen. Und das hat sich über die Jahre noch bei mir definitiv verändert.
Und ihr seid schon immer gemeinsam gefahren, Manuel und David, oder wie hat sich das ergeben?
Na, also wir haben gemeinsam sogar also den Wasserdienst-Grundlehrgang gemacht, den WD20. Und sagen wir, es hat sich da, sagen wir, zu der Zeit schon ein bisschen herauskristallisiert, dass eventuell ein bisschen was entstehen könnte, sage ich mal. Und ja, seitdem sind wir eigentlich jeden Bewerb bis auf einmal gemeinsam gefahren. Also ein Landesbewerb, da war der David krank. Aber ansonsten sind wir jeden Landes-, Bezirks- und Bundeswehr gemeinsam gefahren.
Kerstin, wie war das bei dir in Krems?
Also ich bin grundsätzlich eigentlich übers Zündfahren zur Feuerwehr gekommen.
Ah, wirklich wahr?
Weil eine Freundin von mir eben Zünd gefahren ist und ich öfter mit ihr mitgefahren bin. Und das hat mir halt Spaß gemacht. Wir sind dann auch viel einfach zum Spaß gefahren, gar nicht wettkampfmäßiger.
Da bist du vorhin gesessen wie in der Gondel in Venedig
und ja, am Anfang auf jeden Fall. Ja, so hat es begonnen und dann habe ich auch den Kurs eben gemacht, den WD20, bin meinen ersten Bewerb gefahren und es haben sich eigentlich gleich Erfolge eingestellt. Darum hat es dann nur mehr Spaß gemacht und dann bin ich am Ball geblieben und jetzt so erfolgreich.
Das ist spannend, dass ihr sagt, WD20 war bei euch so ein Auslöser. Bei mir war es das nicht. Ich bin mit 15 überstellt worden. Ich war 5 Jahre bei der Feuerwehrjugend und wir haben einen Kameraden in der Feuerwehr gehabt, der irrsinnig motiviert war beim Zielenfahren und der hat zu uns gesagt, zu einer ganzen Gruppe an, ich glaube, 5, 6 Burschen waren wir, macht's doch WD10 und WD20. Und das haben wir dann gemacht. Und es war Anfang April und es war wirklich am Anfang noch so eine Eisschicht auf der Ziele drauf, wenn man da in der Früh herkommt, ja, wo man zuerst einmal ein bisschen Wasser drüber lernen hat müssen, dass der Frost weg ist, dass man nicht rutscht. Und ich bin in der ersten Pause, bin ich aufs Klo gegangen und wie ich zurückgehe zur Ziele, zur Donau, kommt mir mein Kollege auf der Ziele schon waschelnass entgegen. Den hat sie in der Zwischenzeit reingehauen, ja. Und bei dem war die Motivation dann auch vorbei. Also ich habe die restlichen 2 Tage vor dem Kurs dann allein gemacht, allein über die Donau übersetzt und wieder zurück. Also alles, was alle zu zweit gemacht haben, ist an mir allein hängen geblieben.
Da hat er gleich aufgegeben dann?
Der hat dann gleich aufgegeben. Okay. Der hat gesagt, er geht sich umziehen, aber der ist nicht mehr gekommen.
Okay. Ja,
ist
bitter.
Ist das bei euch ein Thema gewesen? Fliegt man da rein hin und wieder noch?
Tatsächlich, ja. Also es passiert immer wieder. Es passiert gerade bei den also bei uns beiden, Manuel und mir, ist es auch mal vorgekommen, ein, zwei Mal vorgekommen, auch während dem Bewerb, aber jetzt nicht so häufig, würde ich sagen. Aber es ist dann doch auch immer ein bisschen witzig. Also es gibt auch coole Bilder dazu, wo es genau im Manuel, wo man sieht, wo er reinfliegt. Und ein paar Mal haben wir es aber auch schon geschafft, dass trotz nur mit, dass man nur mit dem Oberkörper drin ist und dann ist es noch erlaubt, dass man weiterfährt und nochmal reinklettert und es geht dann weiter.
Man muss auch dazu sagen, also das war der Landesbewerb in Schärding, weiß nicht, was das für ein Jahr war, in Oberösterreich. Und ich war nicht der Einzige, der reingeflogen ist, sondern es war halt Hochwasser. Ja, also es war eine sehr starke Strömung. Und wenn man da in Oberösterreich fährt, man ja immer Boje. Und wenn man das ein bisschen unterschätzt hat, hat es da sprichwörtlich ein Watschen gegeben. Und dann ist man vorne halt nur mehr Passagier und liegt man halt relativ schnell im Wasser. So ist es damals passiert.
Das Wasser ist schuld, ich verstehe.
Da ist tatsächlich dort dann wirklich, da hat man, also die Leute haben dort schon, also schon eine riesige Traube an Zusehern direkt vor dieser Stelle gebildet, weil sie wussten, wenn da die nächste Zille kommt, da liegt wieder wer im Wasser.
Das ist wie bei der Formel 1 die richtige Kurve, ja, genau. Weißt du, auf welcher Tribüne du sitzt.
Es war dort wirklich so eine starke Strömung. Man ist da rausgefahren und hat sofort so einen Schlag bekommen auf die Zille, dass der Kranzelmann, Kranzel ist quasi der Vordermann, Vorderfrau, hat da keine Chance mehr, dass irgendwie stehen bleiben hat können.
Ist das bei euch fix ausgemacht, wer vorne steht?
Prinzipiell nicht, aber wir sind halt normalerweise, also in Bronze hat man ja seine gewisse, also seine Position zugeteilt und wir waren eigentlich seit jeher immer gleich. Und das hat sich eigentlich auch bewährt, sage ich mal.
Es ist aber, kommt auch auf die Disziplin drauf an, es gibt Bronze und Silber eben und in der Silberdisziplin wird gezogen oder gelost. Und das heißt, da würfelt man, wo man dann stehen wird, da kann man sich's nicht aussuchen.
Das heißt, alles klar. Also reden wir gern gleich über den Bewerb. Silber und Bronze, das ist ein spannender Begriff, den man kennt, wenn man bei der Feuerwehr ist. Für die, die nicht bei der Feuerwehr sind, es ist nicht so, dass der Erste der Goldene ist, der Zweite der Silber, der Dritte ist der Bronze, ne? Sondern das sind unterschiedliche Disziplinen, die einfach Bronze als, ich sage einmal, das Leichtere sind und Silber, dann, wenn man schon Handicap zugeteilt kriegt.
Genau, grundsätzlich kann man das so sagen, es sind unterschiedliche Disziplinen. Jetzt ist es so, dass, glaube ich, bei Bronze und Silber die Disziplinen gar nicht so unterschiedlich sind. Das wird auch immer wieder jedes Jahr ein bisschen nachgebessert, was der Unterschied dann ist. Ich weiß gar nicht, früher war es so, dass man zwei Schwämmer bekommen hat. Das sind Hölzer, die man reinfängt in die Zille, im Silbernen und einen im Bronze nennt, das wird aber auch schon immer wieder aufgelockert und hängt so ein bisschen vom Bewerb ab, ob es noch Zweischwämmer gibt. Ich glaube, wir haben schon lange keine Zweischwämmer mehr gehabt. Und auch das mit dem Ziehen, mit dem Losen ist quasi im Silbernen wird gelost, wer vorne, wer hinten steht. Und bei Bronze kannst du es dir aussuchen. Ich weiß gar nicht, sonst gibt es, glaube ich, gar nicht so viele Unterschiede.
Aber gehen wir gerne ins Detail. Wir haben Fragen bekommen über Social Media vom Peter zum Beispiel, von der Freiwilligen Feuerwehr Grafendorf. Wie schaut der Bewerb ganz konkret aus? Welche Aufgaben muss man da erfüllen? Ist das beim Bundeswasserwehrleistungsbewerb ident mit den Bewerben, die man sonst so fährt auf Landes- und Bezirksebene?
Ja, also am Bewerb ist das erste die Anmeldung. Dann geht es gleich weiter zu den Knoten. Und
den habe ich auch mal gemacht, den Kurs KN10.
Genau,
war das, glaube ich.
In Bronze hat man nur einen Knoten, in Silber hat man zwei Knoten zu machen. Und dann geht es eh schon los mit dem Fahren. Also das kommt auf den Kurs drauf an. Meistens stangelt man los. Also eigentlich eh fast immer, oder?
Ja, fast immer. Ja.
Also zuerst stangelt man los, dann kommt irgendwann der Schwimmer. Den muss man aufnehmen.
Also da steht einer und wirft ein Stück Holz in den Fluss.
Genau, oft ist das gleich die Wende zum Rudern. Und es gibt aber auch Bewerbe, da fährt man weiter und...
Und das mit dem Schwimmer, das klingt jetzt zu einfach. Also ich habe ja das auch einmal gemacht. Ja. Es gibt ja dann zwei Fortbewegungsmittel oder zwei Antriebsformen, das Ruder und das Stangl. Also mit dem Stangl stoße ich mich vorwärts am Ufer entlang und sobald ich im tieferen Gewässer bin, geht das natürlich schwierig, da habe ich dann das Ruder. Und beim Schwemmholz klingt das wahnsinnig einfach, wie du das beschrieben hast, aber jetzt schwimmt da irgendwo ein Stückchen Holz, du stehst hinten auf der Zille, wie lang ist die?
7 Meter.
7 Meter ist die Zille lang. Naja, wie nehme ich dieses Holz auf? Das heißt, ich muss an dem Schwemmholz entlang paddeln und mich dann im richtigen Moment bücken und aufheben, oder?
Genau.
Naja, wenn du Profi bist, dann nützt du die Strömung, lässt das Schwemmholz zu dir kommen.
Ah ja.
Genau. Man muss halt im richtigen Moment da fahren, dass man aufnehmen kann, wenn man zu spät ist, treibt er quasi an dir vorbei. Und wenn du zu früh bist, musst du quasi warten, bis der mit der Strömung daherkommt.
Okay, und wenn ich das Schwemmholz verpasse, dann muss ich nochmal umdrehen, oder?
Dann müsstest du nochmal umdrehen und du darfst quasi das Schwemmholz nur so nehmen, dass die Zille nach oben schaut, also entgegen der Strömung quasi. Sonst würdest du, ich weiß gar nicht, Schlechtpunkte bekommen oder ist sogar disqualifiziert werden, glaube ich.
Nein, ich glaube, ein Schlechtpunkt. Überfahren ist eine Disqualifikationsgrund.
Also überfahren wäre Disqualifikation. Das heißt, das soll ja symbolisieren, quasi, wenn man eine rettende Person aus dem Wasser fängt, das soll dieses Schwemmholz quasi symbolisieren. Und da kannst du nicht einfach drüber fahren.
Schwieriger.
Genau.
Okay, das heißt, wir stoppen die Zeit. Ich habe am Anfang ja gesagt, welche Zeit ihr gefahren seid. Und für jeden Fehler bekommt man dann sozusagen Strafsekunden.
Ja.
Wie viele Strafsekunden sind das bei, was kann ich mir vorstellen?
Normalerweise 30 Sekunden. Es gibt eigentlich nur 30 Strafsekunden. Also entweder Disqualifikation oder 30 Strafsekunden.
Da kommt schnell was zusammen dann.
Ja, 30 Sekunden ist eine relativ lange Zeit, die muss man mal rausholen, sage ich.
Ja, ja.
Also wenn man um einen Sieg fährt, dann sind 30 Sekunden, dann ist es vorbei quasi. Mhm. Ja.
Das heißt, Knotenkunde, Schwemmholz aufnehmen, wie geht's weiter?
Dann kommt man zu den Zielengassen und da gibt es dann meistens die Wende. Das heißt, man dreht die Zille 180 Grad, fährt durch die nächste Gasse durch und dreht sie wieder 180 Grad, dass man wieder so steht, wie es gedacht ist, die Zille. Genau, also. Und dazwischen gibt's halt, je nach Bewerber, also das ist bewerbsmäßig, glaube ich, auch unterschiedlich, je nachdem, was sich die Leute dann eben einfallen lassen, verschiedenste Bojen, Manöver, die man fährt. Aber das, glaube ich, sind so die Klassiker, also dann Schwemmholzwende und dann quasi irgendwann kommt's noch ein paar Tore und das Ziel.
Ja. Wie lang dauert denn euer Training oder wie weit im Vorhinein beginnt ihr da zu trainieren? Das möchte Julian von der Freiwilligen Feuerwehr St. Johann im Ponga wissen.
Ja, also prinzipiell ist bei uns so, dass wir, also mit dem WD20 quasi startet auch bei uns die Zielensaison. Also wir lassen die Ausbildung quasi vorübergehen. Da sind auch die Zielen dann schon im Wasser. Und ab da, also wir machen jetzt immer fixe Termine aus, meistens zweimal in der Woche. Die werden dann gemeinsam vereinbart und dann im Prinzip ist dann ab nach dem WD20 bis zum Landesbewerb dann jede Woche zweimal offizielles Zieltraining. Natürlich kann man inoffiziell oder intern noch irgendwie persönlich auch gesondert trainieren, das ist kein Problem dann. Aber prinzipiell wären wir zweimal pro Woche, bei uns zumindest, ausgeschrieben.
Mhm. Das ist natürlich das offizielle Zieltraining, aber was wir natürlich schon noch machen, ist Krafttraining oder Ausdauertraining. Das heißt, wir schauen schon, dass wir körperlich grundsätzlich fit sind und so, aber das richtig auf dem Wasser, in der Zille, beginnt dann quasi mit April, Mai. Ja.
Wie ist das bei dir, Kerstin?
Ich fange an, wenn das Wetter schön ist. Ich fahre ja nicht nur zum Training, sondern einfach zum Spaß, so ausflugsmäßig quasi.
Nimmst du mittlerweile andere Freundinnen mit, die vorn sitzen und du stangest?
Wenig. Es möchten sie immer wieder welche, die mitfahren würden. Aber es ist doch sehr anstrengend, wenn man da wen dabei hat.
Das glaube ich. Gleich geht's weiter. Wir sind in ein paar Sekunden wieder zurück.
Entgeltliche Einschaltung kommen.
Das postgraduale Studium ÖRISK, Risikoprävention und Katastrophenmanagement an der Universität Wien startet wieder. Das Weiterbildungsprogramm wird in enger Kooperation mit dem Bundesministerium für Inneres angeboten. Es kann ab Herbst 2024 berufsbegleitend absolviert werden, in zwei Varianten. Als Universitätslehrgang mit dem Abschluss akademischer Experte oder akademische Expertin oder als Masterprogramm mit dem Abschluss Master of Science, Continuing Education. In diesem interdisziplinären Weiterbildungsprogramm erfahrt ihr alles rund ums Thema Katastrophenmanagement. Wie kann man Katastrophen verhindern? Was haben die Behörden und Einsatzorganisationen im Katastrophenfall genau zu tun? Und wie wird der Normalzustand wiederhergestellt? Womit müssen wir in Zukunft rechnen? Besonders spannend ist die Weiterbildung für die Einsatzkräfte der Feuerwehr, Rettung, Polizei, Bundesheer und Bedienstete der öffentlichen Verwaltung. Am 23. April und am 22. Mai findet der Infoabend statt, in hybrider Form, in Wien und online. Dort hört ihr alle wichtigen Fakten und ihr könnt auch Fragen stellen. Mehr Details findet ihr unter www.oerisk.at.
Ende.
Was ist denn der heilige Gral im Wasserdienst, um da ganz vorn mit dabei zu sein? Ist es die Muskelkraft, David, die du erwähnt hast? Ist es, ja, ich sage einmal, die Geschicklichkeit, um die Disziplinen, um den Parcours zu schaffen? Ist es die Interaktion innerhalb der Zille? Ist es ein Teamsport, wo man sagt, okay, ich kann üben, was ich will, aber wenn die Harmonie in der Zille nicht stimmt, dann wird es auch nichts. Was ist das Wichtigste?
Da scheiden sich, glaube ich, die Geister.
Also kann man auch gewinnen, wenn man sich nicht sympathisch ist?
das...
Wahrscheinlich schwierig.
Ja, ich weiß nicht. Kann schon sein. Also, ich glaube, einerseits ist die Kombi aus allem, das macht den Sport auch irgendwie interessant, dass es quasi Kraft ist, dass es Ausdauer ist, dass es Geschicklichkeit ist. Aber was ich eben gern sage, und das ist, glaube ich, schon, was viel ausmacht, ist doch das Mindset, mit dem ich an den Start gehe und auch, wie ich in der Ziele, ja, quasi mich koordiniere, wie ich zusammenspiele quasi. Da ist so die Beobachtung, was dann, glaube ich, den Unterschied einfach ausmacht zwischen frischeren oder jüngeren Zielfahrern, Zielfahrerinnen und dann doch erfahreneren. Man gewinnt gemeinsam, aber man verliert auch gemeinsam. Und das habe ich schon oft so beobachtet, wenn man Jüngere, die gerade frisch aus der Ziele kommen nach dem Bewerber, man fragt, und wie ist es euch gegangen? Ja, da haben wir da einen Bock geschossen, aber das hat er verbockt oder das hat sie verbockt und dann so quasi so ein bisschen gegeneinander. Und das, glaube ich, haben wir nie so richtig gehabt, sondern wir wissen, wenn irgendwo was passiert, dann finden wir schnellstmöglich gemeinsam eine Lösung in der Ziele. Und wenn wir es verbocken, dann haben wir es auch gemeinsam verloren. Und wenn wir es gewinnen, haben wir auch gemeinsam gewonnen. Das heißt, ist, glaube ich, schon das einerseits die Lösungsorientierung, das Mindset, mit dem man in der Ziele steht, aber auch schon bevor der Bewerb startet, glaube ich, der Wille quasi Schmerzen auszuhalten. Es ist doch, also ich frage mich jedes Jahr wieder vor dem Bewerb und dann kurz danach, warum tun wir uns das jedes Jahr wieder an? Es ist wirklich anstrengend, es tut verdammt weh. Ich brauche auch meistens, also ich power mich komplett aus und komme aus der Ziele raus und kann mich dann oft ein paar Minuten fast gar nicht bewegen. Also ich merk wirklich, meine Muskeln, alles Schmerz. Ich weiß nicht, soll ich sitzen, soll ich liegen? Muss ich mich gleich übergeben? Es ist einfach für mich extreme Anstrengung und beobachtet man auch bei anderen und bekommt man auch immer wieder als Rückmeldung. Das heißt, ich glaube auch das, mit dem Mindset reinzugehen, es wird gleich heftig, aber das auch auszuhalten, ich glaube, das ist auch so ein wichtiger Punkt, wenn man schnell fahren will, dass man da über seine Grenzen quasi geht.
Also es ist kein Marathon, das ist in dem Fall ein Sprint.
Es ist eigentlich ein Sprint und so, es sind immer so 5 bis 7 Minuten, die man fährt, die tun halt verdammt weh auch. Ja. Das ist so eine blöde Distanz irgendwie. Mhm.
Manuel, ist das so bei dir auch?
Leider Gottes ja. Also ich wäre froh, wenn es anders wäre, aber ja, es ist, wie gesagt, wie der David gesagt hat, nach dem Bewerb. Also man spürt wirklich die Hände, den ganzen Körper, die Lunge. Also man ist wirklich ausgepowert und man hofft eben dann nur, dass es gereicht hat dann, ja.
Also das klingt schon sehr nach ja, Leistungssport, wo auch eine mentale Komponente irrsinnig wichtig ist. Jetzt haben Olympiasportler oder unsere Nationalteams, die haben Fitnesstrainer, die haben Ernährungsberater, die haben Mentaltrainer, die machen alle möglichen Formen von Meditation und Entspannungsübungen. Wie geht's ja mental an die Sache ran? Schaut euch zum Beispiel die Gruppen vor euch an, ja? Schaut euch da was ab und um irgendwo rauszufinden, ja, wie die Strömung ist. Ich meine, ihr übt sonst auf der Donau. In dem Fall war das auf der Mur, ist ein Gewässer, das man nicht jeden Tag befährt dann zum Beispiel. Aber wie geht's ja da um? Schaut euch die anderen Gruppen an, sagt ihr, na, wir machen unser Ding und wir kommen, liefern ab und dann gehen wir wieder. Wie schaut so ein Bewerbstag aus?
Ja, also prinzipiell, wenn wir jetzt, sagen wir, zum Bewerb kommen, dann schaut man sich mal die Strecke an, ja, dann wartet man, ja, wenn die ersten Bewerber kommen, schaut man einmal zu, wie tun sie beim Stangeln, sag ich jetzt mal, oder gibt es irgendwelche Tücken, auf die man aufpassen muss, die bespricht man dann auch gemeinsam. Wir gehen im Prinzip den kompletten Kurs vom Start bis zum Ziel einmal durch. Also wir fahren quasi in den Gedanken mal den Kurs durch, die kritischen Stellen analysieren wir noch ein bisschen und dann, ja, ich sage, das ist eh ein Prozess, der mehrere Minuten bis zu einer Stunde, sage ich mal, sicher dauern kann. Und dann, sage ich mal, gehen wir halt dann auch selber an den Start. Wir haben halt heuer, sage ich mal, beim Bundeswehr, wenn ich jetzt einmal auf das zurückkomme, haben wir halt leider ein nettes Glück gehabt, denn wir waren Startnummer 1, also wir haben quasi den Bewerb eröffnet. Deswegen sind wir schon einen Tag früh angereist, haben uns am Vortag schon quasi intensiv die Strecke ein bisschen angeschaut, wo könnte man da ein bisschen, oder wo sieht man ein bisschen was, ja. Wo könnten da die Tücken sein? Ja, deswegen sind wir jetzt schon mal früh angereist und weil wir eben den Vorteil, sage ich mal, dadurch nicht gehabt haben. Aber
darf man die Strecke vor Ort auch einmal fahren oder erst wirklich beim Bewerb?
Also prinzipiell gibt's, also beim Bundeswehr, sage ich mal, gibt's die Möglichkeit nicht. Also es war explizit ausgeschrieben, dass keine Trainingsmöglichkeit besteht. Wenn natürlich jetzt bei Bezirks- oder ja, Landesbewerben, weiß jetzt gar nicht, aber Bezirksbewerben kann man, wenn man weiß, wo die Strecke ist, kann man jetzt den Untergrund, sage ich mal, also die Schlacht, die es bei uns heißt, kann man natürlich beüben oder trainieren und dann man kriegt schon ein bisschen mit oder man bekommt so ein bisschen ins Gefühl, wie sich, sage ich mal, die Strecke fahren lässt.
Ich möchte vielleicht zu dem, was du vorher gesagt hast, nur was ergänzen. Also wir schauen sich die Strecke vorher an und mittlerweile haben wir schon irgendwie so die Expertise, dass wir unsere eigenen Schwächen kennen. Das heißt, ich weiß ganz genau, wo ich Probleme haben werde bei der Strecke. Mir passiert es zum Beispiel ständig, dass ich irgendwann so fokussiert bin, dass ich dann an Dingen vorbeifahren würde und weiß aber, dass der Manuel das perfekt kann, der behält immer einen super Überblick und sage ihm dann, Achtung, da ist ein Tor, das werde ich womöglich übersehen, gib mal kurz irgendwie einen Wink, dass ich da genau die Richtung erkenne und da nicht vorbeifahre. Also solche Sachen, ich kenne mich gut genug, dass ich weiß, wo ich die Fehler machen werde und weiß aber, dass wir uns da gegenseitig unterschiedliche Stärken einfach haben und schauen auch, wie wir die gut einsetzen können für uns beide.
Aber das heißt, die Tore sind nicht immer an derselben Stelle oder schon? Ist das standardisiert?
Nein, also das ist grundsätzlich ist jede Strecke auf jedem Fluss, wo man fährt, ist immer unterschiedlich. Es gibt diese, wie wir es vorher erwähnt haben, ja, also irgendwo, es gibt irgendwo am Anfang zum Stangeln eine Strecke, dann irgendwie die Schwämme zum Fangen, dann diese Wände. Das sind so Klassiker, aber wie das dann genau ist, es hat jede Strecke nochmal spezielle Herausforderungen und ist immer unterschiedlich, klarerweise, weil es auch örtlich immer ganz woanders ist und das Wasser ganz anders ist.
Wie ist das mit der Zille selbst? Muss man die selber mitnehmen oder fährt da jeder mit derselben?
Also es gibt, zumindest beim Landesfeuerwehrbewerb in Niederösterreich, werden jedes Jahr, glaube ich, 15 neue Zillen angekauft. Also das ist wirklich, dann fährt, sage ich mal, jeder mit einer neuen Zille, hat damit, sage ich mal, die Bedingungen für jeden gleich sind. Bei Bezirksbewerben schaut es ein bisschen anders aus. Da werden ja von den einzelnen Feuerwehren die Zillen, sagen wir mal, zum Bewerb gebracht und da gibt es teilweise schon ein bisschen gravierende Gewichtsunterschiede, sage ich jetzt einmal. Und ja, man kann es auch sagen, ab und zu ein bisschen ein Handicap. Ja.
Also gibt es da keine Zillennorm, dass man sagt, die müssen alle gleich ausschauen, gleich viel wiegen?
Ja, im Prinzip, es gibt ja nur zwei Hersteller in Österreich und die sind, sage ich mal, von der Art gleich, vom Aufbau ein bisschen unterschiedlich, aber ansonsten, glaube ich, die Abmessungen sind gleich und das Gewicht, denke ich mal, auch relativ gleich.
Es gibt ja Leute, die kaufen sich sogar eine eigene private Zille. Kommt vor, kennt ihr jemanden oder habt ihr selber eine eigene Zille?
Also ich habe keine, aber ich kenne Leute, die haben eine.
Ja, ja. Was ist die Motivation, glaubt ihr, da? Also ich meine, dass man sich jetzt einmal, wenn man auf der Rettermesse ist und man nimmt sich ein T-Shirt mit im Vorbeigehen, ja, um 15 Euro, das kann ich gut nachvollziehen. Aber ich meine, das ist ja schon eine Ansage.
Ja, ich meine, viele Leute wollen gerade im Sommer am Wasser sein. Also ich weiß nicht, kaufen die dann Motorzillen oder wirklich, wo man selbst rudern muss. Ich glaube, wenn man da drauf kommt, oh Scheiße, ich muss jetzt selbst rudern, dann ist es vielleicht nicht so, das ist vielleicht eine böse Überraschung, außer man will das. Aber ich glaube, so die Motivation, da am Wasser zu sein, das ist ein sehr stabiles Boot quasi. Da kann ich mir schon gut vorstellen, dass das auch schön ist, dass man statt einem Motorboot sowas kauft.
Ja, ja. Also es ist einfach ein Lifestyle-Aspekt auch ein bisschen.
Ein Lifestyle, ja, womöglich.
Ja, das sind am meisten keine Leute, die wettkampfmäßig vorne dabei sind. Die machen das eben freizeitmäßig und kaufen sich das für eigene.
Ah ja.
Also das, so ist das bei den Leuten, die ich kenne.
Reden wir gerne über diesen Aspekt auch. Ja, die Andrea meldet sich bei uns über Facebook von der Freiwilligen Feuerwehr Dreiskirchen Tribus Winkel. Sie fährt selbst Zille und ist im Wasserdienst aktiv. Kennt man sich da? Es waren über 200 Gruppen beim Bundeswehr-Wasserleistungsbewerb. Kennt man sich da untereinander?
Wir kennen sie. Schöne Grüße,
Andrea. Ja, sie richtet euch auch schöne Grüße aus. sie möchte ein bisschen genauer wissen, was ist euer Weg zum Zillenfahren, Kerstin? Du hast das vorher schon ein bisschen erzählt, aber offenbar gibt es da Unterschiede. Es gibt Leute, die kaufen sich sogar ihre eigene Zille, sagen, ich mache das gern, das ist mein Hobby, ich fahre da auf einem stehenden oder fließenden Gewässer mit meiner eigenen Zille, nehme aber dann vielleicht gar nicht am Bewerb teil. Und andere, die sagen, ich brauche zwar keine eigene Zille, aber dafür möchte ich da meine Leistung beim Wettkampf zeigen und fahre extra in ein anderes Bundesland hin und power mich da aus, wie der David das erzählt hat. Was ist deine Motivation?
Nein, es ist ja grundsätzlich so, wir sind in Krems zumindest ein paar Mädels, die da dabei sind und wir machen das auch großteils in der Gruppe, das Training und auch das Bewerbsfahren. Das macht halt dann nur mehr Spaß, wenn man da in der Gruppe unterwegs ist und nicht allein.
Also es ist nicht nur ein Wettkampf, ist der Wettkampf sozusagen die Kirsche auf der Torte oder machst du das wegen am Wettkampf?
Beides. Dadurch, dass ich immer wieder Erfolg habe, macht es eben auch furchtbar viel Spaß. Und es ist auch schön zum sehen, wann wer neuer dazukommt und die stehen voll dahinter und die wollen das und die haben dann auch Erfolg und wie sie die dann freuen.
Ja, ja, das glaube ich. Oder ich glaube es deshalb, weil ich habe am Anfang erzählt, ich habe ja WD10 und WD20 gemacht und bei uns sind fast alle durchgeflogen bei WD20. Das meiner Gruppen, ja. Ich war am Anfang auch sehr, sehr euphorisch. Bin ja, was ich vorher erzählt habe, die ersten zwei Tage habe ich eigentlich dann allein gemacht, weil mein Kollege reingeflogen ist ins Wasser und dann nachher nicht mehr wollte. Und wir haben da einen sehr motivierten Ausbilder gehabt, den ihr wahrscheinlich kennt, den Kameraden Sprengnagel.
Natürlich, auch da schöne Grüße.
Und eine ruhige Pension. Eine Feuerwehrpension, Entschuldigung.
Ist der jetzt in der Reserve schon? Ist der Reservist?
Der hat heuer das letzte, Reservist weiß ich nicht, aber zumindest das letzte Jahr am Landesbewerb ist er den letzten Bewerb gefahren. Du darfst nur bis 65 quasi in Niederösterreich am Zielbewerb teilnehmen und er hatte heuer sein letztes Jahr. Genau.
Und jetzt fahrt er privat, nehme ich
an. Jetzt fahrt er privat wahrscheinlich, ja.
Er wird sich nicht nehmen lassen.
Ja, er war damals auch sehr, sehr motiviert und wirklich Hochachtung vor jedem, der einen großen Teil seiner Freizeit im Feuerwehrwesen investiert und dann auch noch in einem Sonderdienst, sage ich einmal, und in einem Bewerbswesen. Aber er hat es sehr genau genommen und wir waren, glaube ich, 5 oder 6 Leute und bei uns sind alle durchgeflogen, bis auf einen. Ja. Also die Schwemmholz-Thematik und sowas, da kann ich mich noch recht gut erinnern. Und sehr, sehr motiviert war ich dann nicht mehr, aber wir haben einen begeisterten Zielenfahrer in der Feuerwehr, der uns dann motiviert hat, der gesagt hat, kommt her, fahren wir am Wochenende einmal und wir haben uns Zielen organisiert und der hat gemeint, eigentlich stellt es euch eh ganz gut an, oder? Und wir haben die Prüfung dann wiederholt.
Nach der Schule vom Sprengnagel hat es funktioniert, oder?
So ist es, wir sind nachher auch alle durchgekommen. Ja.
Also das möchte ich vielleicht auch ergänzen, dieses, was die Kerstin auch vorangesprochen hat mit der Mannschaft, das ist bei uns auch ein Riesenthema. Wir sind ja bei der Feuerwehr Erla und nicht nur wir zwei fahren dort, sondern sind eine größere Mannschaft und das ist motiviert massiv. Also ich kann mich noch erinnern, wie wir damals zum ersten Mal als Mannschaft den niederösterreichischen Landespokal quasi gewonnen haben, die Mannschaftswertung gewonnen haben. Also das war ein unglaubliches Gefühl und gerade umso mehr Personen man ist, umso euphorischer ist es dann auch. Und es hat sich da schon so eine eigene Gruppe entwickelt. Wenn man dann am Abend zusammensitzen kann, dann auch vielleicht bei einem Bierchen, das macht was mit dem Mannschaftsgefüge. Und das bringt schon, glaube ich, viele dazu, dass es doch so viele gibt, die Zielen fahren, auch wenn sie jetzt nicht ganz vorne dabei sind. Ich glaube, das Zusammensitzen am Abend, das gemeinsame Feiern dann auch, gerade beim niederösterreichischen Landesbewerb, wird das sehr zelebriert auch. Das gefällt den Leuten.
Aha. Kerstin, du bist ja im Ausbildungswesen auch tätig. Auf welchen Ebenen gibt es Wasserdienstbewerbe?
Die niedrigste Stufe sind eigentlich die Bezirksbewerbe. Da werden jährlich, glaube ich, so 5, 6 Bewerbe in Niederösterreich finden statt. Dann gibt es Landesbewerbe, die gibt es derzeit nur in Niederösterreich, Oberösterreich und der Steiermark. Und eben heuer war der 3. Bundesbewerb.
Der ja nur alle 4 Jahre stattfindet. Wie qualifiziert man sich für den? Meldet man sich da einfach an oder muss man da vorher schon eine gewisse Leistung erbringen?
Das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Bei uns in Niederösterreich qualifizierst du dich über den Landesbewerb, also über die 4 davor stattfindenden Landesbewerbe.
Okay.
Das ist auch vielleicht noch so ein Aspekt, dass es auch in Niederösterreich gibt es unterschiedliche Klassen und eine Meisterklasse, für die man sich qualifizieren muss. Und das ist dann am Landesbewerb immer ein spezielles Spektakel, sage ich mal, weil die fahren zu einer gewissen Zeit und da versammeln sich dann die meisten Zuschauer an der Strecke und die werden eine Stunde lang, 1,5 Stunden lang, fahren dann nur die Schnellsten, die sich über die letzten Jahre, Jahrzehnte qualifiziert haben. Und da kann man wirklich dann wahrscheinlich wirklich die Bestleistungen dann vom Tag direkt live sehen.
Also ein bisschen wie der Fire Cup im Bundesfeuerwehrleistungsbewerb. Ja,
genau. Es ist natürlich für die Meisterfahrer ist es ein bisschen anstrengender, weil man muss den ganzen Tag hinwarten, bis man endlich antreten darf. Und ja, das ist zweiminisch am Freitag, glaube ich, meistens so um 14 Uhr, da geht's noch. Und am Samstag dann, wenn der Meister einmännisch dann startet, um 16 Uhr, das ist schon eine relativ lange Zeit, sagen wir mal, die man hinwartet. Und so wie heuer in Klosterneuburg war, bei 34, 35 Grad Außentemperatur, ja, da schwitzt man vorher schon ordentlich und dann soll man dann auch noch eine gute Leistung abrufen.
Oh.
Das ist schon jedes Jahr ein bisschen zermürbend, aber ja, es dauert.
Ja, nicht nur lustig.
Es hat auch seine Schattenseiten, sage ich mal, von der Meisterklasse.
Das glaube ich. Was habt ihr denn für Tipps für Anfänger? Jemand, der sagt, ich würde auch gerne Zielen fahren, ich habe vielleicht schon WD10, WD20 besucht und würde gerne dahin kommen, wo ihr seid.
Ein Kurs beim Sprengnagel.
Ja, ja, der war auch nicht nur lustig, ja. Aber wir haben was gelernt. Ja. ihr kennt sie mit recht gut, glaube ich, oder?
Ja.
Sag mal so, es hat sich ein bisschen in den letzten Jahren, sage ich mal, ein bisschen eine Freundschaft, sage ich mal,
entwickelt.
Ja.
Also er kennt mich sicher nicht mehr, aber lieber Grüße an der Stelle, falls er okay, ein Kurs beim Sprengnagel. Jetzt ist der Reservist, jetzt muss man nicht fragen. Ja. Was kann man von euch lernen? Was würdet ihr mitgeben? Vielleicht auch, ich meine, ihr analysiert die Strecken, ja, ihr habt schon ein richtig gutes Gespür dafür. Was sind so Sachen, die ihr erst über die Jahre gelernt habt? Ja? Mit welchem Fuß steht man vorn? Ja? Wie hält man das Stangl? Ich weiß nicht. Gibt es irgendwelche Erkenntnisse, wo ihr sagt, das ist jetzt für mich ein Aha-Erlebnis und ab jetzt mache ich es nicht mehr so, sondern jetzt mache ich es so?
Also wenn man bei Null anfängt, würde ich sagen, sollte man zuerst an der Technik feilen und dann erst mit Kraft fahren. Wenn du zum ersten Mal in der Zille stehst, hast du einmal Gleichgewichtsprobleme. Mhm. Das schaukelt alles ein bisschen. Dann musst du eben von erfahrenen Zielenfahrer lässt du erklären, wie das am besten geht.
Wo steht man da? Genau.
Das im Einmeinischen,
ja.
Im hinteren Bereich vor dem Steuerbankerl.
Ah ja, okay.
Und du stehst ja entweder links oder rechts, je nachdem auf welcher Seite das Ufer ist. Und es gibt da Leute, die können nur auf einem Ufer fahren. Da kann ich nur empfehlen, beübt beide Ufer, rudert auf beiden Seiten. Ja.
Ich glaube auch zu Beginn ist wichtig, mal diese ganzen Steuermanöver zu lernen. Wie steuert man überhaupt eine Zille? Man hat ja sein Ruder quasi nur auf einer Seite. Und da muss man lernen, wie gehen die ganzen Steuerbewegungen, dass die Zille dorthin fährt, wo man auch hin will. Mhm. Das ist oft bei Anfängern noch zu beobachten, auch beim Bewerb, dass sie sich schwer tun, nur auszuweichen, wenn eine schnellere Zille von hinten kommt und sie wollen nur quasi die Zille wegbewegen, dass sie den schnelleren vorbeilassen, ist oft unmöglich. Das spielt sich wirklich Dramen ab. Und ich glaube, so diese Steuerbewegungen, dass das mal alles wirklich hineingeht. Aber von Beginn weg schon auf die Technik schauen. Das heißt auch, wie man rudert, gibt es auch ja, Möglichkeiten, dass das Kreuz richtig wehtut, wenn man, umso weiter man sich abbiegt, aber es gibt auch eine saubere Ausführung quasi. Das ist auch für den Körper, glaube ich, gesünder und mal schneller. Und da braucht es, glaube ich, zu Beginn wirklich so mal sich Zeit lassen, aber diese ganzen Technik sauber lernen, Steuerbewegungen lernen und so mal starten.
Tipps für Anfänger, jetzt haben wir eher über die Einzeldisziplin gesprochen. Wenn man zu zweit in der Zille steht, wie geht man da vor? Ist es essentiell, wer vorne oder hinten steht? Ist das eine Befindlichkeit oder sollte man beide Positionen können?
Prinzipiell, also wenn man dann in der Kategorie oder in der Klasse Silber fährt, muss man ja sowieso beide Positionen beherrschen. Wie man in der Klasse Bronze jetzt antritt, das ist, sage ich mal, eher persönliches Befinden oder wie man halt, ja, wie man halt gemeinsam trainiert, wo sich wie jemand vielleicht ein bisschen wohler fühlt. Ja, und dann halt, wenn man gemeinsam fährt, muss man sich halt trotzdem, also wir haben das halt immer gelebt, dass man halt gemeinsam schiebt und gemeinsam rudert, um eben halt das Schaukeln von der Zille zu vermindern oder so weit als möglich auszuschließen. Und ja, das sind halt, sage ich mal, Feinheiten, an die man halt dann mit der Zeit arbeiten kann.
Wie kommuniziert ihr da? Weil anschauen tut man sich ja nicht, wenn man zu zweit da oben steht. Gibt es da Funkdisziplin, die man einhalten muss?
Es heißt, wenn du Zeit zum Reden hast, dann bist du langsam.
Das ist kein Spurt für mich.
Also tatsächlich ist es mir zu anstrengend, dass man da großartig redet, aber natürlich hat man sich gewisse Botschaften quasi ausgemacht vor der Wende, ja. Wie leitet man die Wende ein? Also wir zählen quasi zur Wende 1, 2 los oder machen uns, das ist auch was wir uns ganz kurz beim Streckenbesichtigen davor noch ausmachen, nämlich was sagen wir, wenn wir irgendein Manöver kurz vorher fahren, weil das ist auch streckenabhängig, wie schnell wir zum Beispiel die Wende einleiten. Und natürlich, es kann ja durchaus passieren, dass jemand die Stange stecken bleibt. Natürlich muss man kurz was sagen oder sagen, hey, stopp oder keine Ahnung. Aber bei uns ist es, also wir haben nicht viel Zeit zum Reden. Und wenn, dann sind es kurze Informationen. Und dann kennen wir kennen uns eh beide aus. Also wir, ja.
Gib uns mal ein, zwei Kommandos. Was sagt man da?
Stopp.
Ah ja, das kann ich mir vorstellen.
Stopp zurück.
Nein. Also wir, bei uns ist es so, vor der Wende machen wir eins jetzt und dann starten wir leiten wir die Wende quasi ein. Ansonsten gibt's auch nicht recht viel, glaube ich, was man da sagt. Das ist für jeden klar. Wir feuern uns vielleicht gegenseitig auch ab und zu mal an oder schneller oder langsamer oder weiterziehen, wenn man merkt, okay, der Partner zieht gerade kürzer, geht die Kraft aus. Vielleicht auch, ja, also dass man, wie es der Manuel vorher erwähnt hat, man schaut, dass man mit dem Ruderschlag gleich schlägt und da kann man auch sagen, hey, okay, weiterziehen oder kürzer ziehen oder wie auch immer, weil der Vordermann sieht ja nicht, was der Hintermann grundsätzlich
macht. Genau. Ja. Man spürt es nur ein bisschen, sage ich mal.
Wer da nachlässt, oder wie? Ja.
Aber ansonsten ist halt relativ viel, sage ich mal, intuitiv. Ja. Also gerade beim Gegenwertschieben oder beim Stangeln, wenn da jetzt, sagen wir mal, ein Stein irgendwie unterm Wasser ist, den der Steuermann nicht sieht, dann, sagen wir mal, dass der Steuermann schon ein bisschen nach, also wasserwärts lenkt oder steuert oder die Zille ein bisschen wegdrückt. Das sind halt so Dinge, die man halt dann mit der Zeit, sagen wir mal, irgendwie ins Gespür bekommt, ja. Also dass man dann gemeinsam schneller ist.
Ja, oder auch, wo steht man in der Zille? Also es ist auch, natürlich hängt es vom Gewicht ab, wo ich mich hinstelle. Jetzt weiß ich, wie viel Kilo ich habe oder er habe und muss man sich weiter zurückstellen, weiter nach vorne. Aber das sind so sehr Feinheiten. Ja, also zum Beginn wirklich mal langsam starten. Ja, das kommt man dann mit der Zeit drauf. Was, glaube ich, auch gut ist, das haben wir schon auch immer wieder mal gemacht, ist, dass wir uns einfach selbst gefilmt haben beim Training. Dass wir uns mal sehen, wie stehen wir denn eigentlich drin, wie schaut denn das von draußen aus und um so auch ein bisschen dazu zu lernen, wie man noch anders fahren könnte oder ja, wie schnell man dann ist, wenn man weiter vorne steht, weiter hinten steht, damit man da ein bisschen ja, quasi was dazu lernt.
Das haben es beim, wir haben eine Folge aufgenommen über den Bundesfeuerwehrleistungsbewerb letztes Jahr. Da haben ja die Wettkampfgruppen teilweise richtige Trainer, die nicht Teil der Wettkampfgruppe sind im Bewerb selbst, ja, aber wirklich eine Trainerfunktion, wie wir das beim Leistungssport kennen, einnehmen. Und auch da sind Videoanalysen wirklich immer wieder ein Thema gewesen. Ja. Also spannend, dass ihr das auch macht. Mhm.
Ja, also wenn man selber in der Zille steht, man sieht es nicht, aber man spürt es nicht wirklich. Ja. Also das ist schon immer ganz interessant, wenn man das von außen sieht, sage ich mir gerade bei den, am meisten sieht man es ja bei den Ruderbewegungen oder bei den Ruderschlägen, wie sehr sich die Zille dann bewegt. Ja. Und da kann man mit, sag mal, Gewichtsverlagerungen schon viel machen, ja. Oder auch mit, je nachdem, wie weit man dann nach vorne greift, zum Beispiel. Ja.
Oder auch speziell bei der Wende ist es doch, wo man viel Zeit liegen lassen kann. Und wenn man das mal filmt und mal schaut, okay, wie schnell kommt man nach der Wende wieder ins Rudern, das ist ja auch übrigens der Teil, der am meisten wehtut, weil dann steht die Zille ja zum Teil oder ist ja abgebremst und dann nochmal wegrudern. Wie schnell bringe ich die Zille wieder auf Schwung? Und da ist es spannend auch quasi mal mit einer Videoanalyse zu arbeiten. Da sieht man es selbst, weil wenn du selbst in der Zille stehst, das ist ja auch für mich immer, wenn ich so ein Video sehe, denke ich mir, katastrophal, wie langsam das ausschaut. Ja. Aber wenn du selbst in der Zille stehst, es kommt da wirklich schnell vor, deine Ruderschläge kommen da schnell vor. Aber wenn du das mal außen siehst, denkst du, wäre noch mehr gegangen, offensichtlich. Ja, aber ist grundsätzlich, glaube ich, ganz gut, so mal sich selbst von außen durch ein Video quasi zu betrachten.
Absolut. Wie findet ihr die Motivation dafür? Ja? Also dieses intensive Training, dann bei den Bewerben teilnehmen, auch das erfordert ja an Zeitaufwand. Bei der Feuerwehr wird uns sowieso nie wirklich langweilig. Ja? Also es gibt immer irgendwas zu tun. Wie motiviert ihr euch da? Woher kommt das?
Grundsätzlich, das kann ich mich noch erinnern, wie wir begonnen haben oder ja, wie wir generell mit Zillenfahren gestartet sind, das ist bei uns grundsätzlich in der Feuerwehr einfach so ein essentieller Teil. Und da wir waren auch bei der Jugendfeuerwehr und da schon dazugekommen, oder so kommt man dann auch schnell zum Zillenfahren quasi. Und bei mir war es persönlich auch so, mein Großvater ist auch schon gefahren und war schon ein guter Zillenfahrer. Das hat mich doch mal zusätzlich motiviert, dabei zu sein. Und was sie bei uns in der Feuerwehr schon gemacht haben, sie haben uns schon zu den Landesbewerben mitgenommen, obwohl wir noch gar nicht selbst gefahren sind. Und man sieht dann das erste Mal so diese Meisterklasse, dieser Block, der da quasi fährt. Und das ist schon irgendwie was Bewegendes gewesen, wie ich das erste Mal gesehen habe. Und war schon sehr, sehr beeindruckt von gewissen Fahrern. Und habe mir dann schon irgendwie auch so selbst das Ziel gesetzt, war, irgendwann möchte ich da mal auch dabei sein. Und wenn man da dort steht und es schauen viele Leute zu, die feuern dich an und du wirst auch außerhalb von der Strecke dann erkannt und angesprochen, das ist schon was einen dann unterm Jahr auch immer wieder motiviert, da dran zu bleiben und zu trainieren. Und war dann echt quasi auch, wie ich es dann das erste Mal gewinnen habe dürfen, das war schon ein mega Erlebnis für mich auch selbst. Also das so Erfolge der Vergangenheit, die motivieren massiv und treiben einfach auch immer wieder an. Und heuer war es ja so eben, dass wir im Zweimännischen die zum ersten Mal am Landesbewerb quasi, die oder zum ersten Mal seit 7 Jahren oder 9 Jahren, wenn man Corona jetzt rausnimmt, Dritter geworden sind. Also die letzten Jahre haben wir es einfach immer gewonnen. Und da haben wir schon gemerkt, wir haben heuer mit dem Training sicher nicht so viel Fokus drauf gelegt. Und es braucht es doch auch, das Training. Und wir haben dann vor dem Bundesbewerb nochmals ziemlich viel an uns gearbeitet, auch vom Mindset her, von der Einstellung her, mit was stehe ich da in der Ziele, wo ich schon gemerkt habe, auch, boah, tut mir gerade schwer, da noch zu fokussieren. Und das ist uns dann gut gelungen, noch in den letzten 3-4 Wochen da gute Vorbereitung. Und darum sind es dann auch doch noch 2 Siege geworden. Auch ein bisschen ein Glück dabei, das gehört auch immer dazu. Aber ja, das motiviert dann auch irgendwie. Mhm. Mhm. Genau.
Ja, sehr schönes Schlusswort, David. David Frank, Manuel Meierhofer, Kerstin Wimmer, vielen, vielen Dank, dass ihr heute dabei wart und dass wir da an eurem Bewerbsleben teilhaben dürfen. Dankeschön.
Danke für die Einladung.
Danke für die Einladung.
Hat mich gefreut, danke.
Ja, vielen Dank auch an euch fürs Zuhören. Wer jetzt Lust hat auf mehr Feuerwehrbewerbsleben, da kann ich die Folge 21 empfehlen. Die schnellsten Gruppen beim Bundesfeuerwehrleistungsbewerb 2022. Auch da gibt's Einblicke in die Trainingsstrategien der schnellsten Gruppen aus den verschiedenen Bundesländern. Und übrigens, wenn ihr diesen Podcast gerade über eine App hört, also über Spotify oder Apple Podcasts, dann abonniert Blaulichthelden sehr gerne, dann verpasst ihr in Zukunft auch keine Folge mehr. Die nächste Folge gibt's in 2 Wochen. Bis dahin, ciao, servus und gut werden.